Edel hat vorhin von dem wertvollsten Kristall gesprochen. Was könnte das sein? Wer jetzt zugehört hat, hat definitiv einen Vorteil. Salz, wir haben es gehört. Salz, es geht heute um das Thema Salz. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass wir so Gemeinschaft haben und hier zusammen sind und dass wir ja in den Liedern schon dir danken durften und hören, wo du wirkst und wie du wirkst. Und das ist ein großes Geschenk. Dafür sagen wir dich jetzt Danke. Und wir wollen dich aber auch bitten, dass du durch deine Worte ja uns begegnest heute. Danke. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Also wir haben es gehört, der wertvollste Edelstein ist das Salz. Und was würdet ihr denken, wenn ihr diese kleine Schleichwerbung seht? Was bringt ihr damit in Verbindung?
Geschmacklos,
das habe ich von zwei Seiten gehört. Geschmacklos, genau. Diese Babybreichen, die sind tatsächlich nicht für Kinder unter 3 Jahren. Stimmt. Steht da tatsächlich, ja. Hier. Genau, also trotz Bioanbau, aber es fehlt bei diesen Gläschen oft das Salz. Und heute, wie schon angekündigt, es geht um das Thema Salz sein und Salz bleiben. Und ich habe überlegt, beim Thema Salz gibt es ja diverse Sprichwörter. Da kennen wir zum Beispiel, das sind aber gesalzene Preise. Haben wir schon mal sicher gehört. Oder andere sagen, Freundschaft ist des Lebens Salz. Dann gibt es noch natürlich das Salz in der Suppe, das wird ja auch immer wieder erwähnt. Es gibt auch den Spruch, kein Opfer ohne Salz. Das geht schon fast in biblische Richtung. Oder wo kein Salz im Haus ist, da mangelt es am besten Gewürz. Und dann ist mir heute Morgen noch eingefallen, ich spiele ja immer mal wieder mit ein paar Personen Quizduell. Und da gibt es eine Frage eben, was kann man tun, um Pech, was man bekommen hat, abzuwehren? Und da heißt es tatsächlich im Aberglauben, man muss eine Prise Salz über die linke Schulter werfen. Das ist jetzt keine Anleitung, sondern eher ein Hinweis dafür, dass es auch im Aberglaube das Thema Salz eine Rolle spielt. Aber daran glauben wir nicht. Das ist ja ein Aberglaube. Ja, Salz, ein wichtiger Rohstoff. In den letzten Tagen haben wir ja auch anhand der Witterung immer wieder gemerkt, wie wichtig der ist. Vor allem die eben vor den Häusern und Wohnungen räumen mussten. Und da kam mir der Gedanke, man kann ja auch das mal in einer Predigt umsetzen. Da gibt es ja verschiedene Arten von Salz. Da gibt es das ganz normale Speisesalz, das einfache Salz, was jeder auch in der Küche zu Hause hat. Fester Bestandteil ist auch unter dem Namen Speisesalz der Begriff Kochsalz oder Tafelsalz. Und aufgrund seines niedrigen Preises wird er für alle Zwecke verwandt, wie zum Kochen, zum Würzen von Lebensmitteln und Speisen. Und natürlich unterliegt Speisesalz auch den lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Hin und wieder wird auch das Salz angereichert mit Jodsalz, wieder Schleichwerbung, aber das gucken wir alle heute dezent darüber hinweg. Der Hintergrund ist der, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, die Jodmangel haben und dann wurde eben dieses Salz angereichert mit Jod. Das ist eben gut für eine wichtig und funktionierende Schilddrüse. Dann gibt es auch noch der Begriff Meersalz. Das Meersalz wird, wie der Name schon sagt, aus dem Salzwasser gewonnen. Dazu wird das Meerwasser in solche Salzgärten eingeleitet und dann wird durch die Luft und durch die Wärme das Wasser verdunstet und am Ende kann man die Salzkristalle tatsächlich von der Oberfläche abschöpfen. Und eines der bekanntesten Meersalzarten ist das Fleur de Sel, das kommt aus Frankreich, sehr grobkörnig und dadurch kann man das sehr gut nutzen zum Würzen. Dann gibt es auch das sogenannte Steinsalz. Steinsalz wird unter Tage richtig bergmännisch abgebaut. Nach Reinigung des Salzes wird es zu vielen verschiedenen Zwecken verwendet. Zum größten Teil wird es sogar industriell eingesetzt. Eine Verwendungsart des Steinsalzes ist aber auch seine Verarbeitung zu Speisesalz. Eines eben der beliebtesten und begehrtesten ist das sogenannte Himalaya-Salz. Aber Achtung auf beim Steinsalzkauf. Hier über 280 Millionen Jahre altes Salz, Ablaufdatum der 31.01.2019. Also wenn man Pech hat, läuft es gerade dann ab. Dann braucht man wieder Salz, um das Pech abzuwenden. Nein, also Salz, unterschiedlichste Funktion und es kann sogar ablaufen. Dann gibt's noch das Pökelsalz. Da heißt es, da werden dann Fisch, Fleisch und Wurstwaren eingesalzen und dadurch haltbar gemacht. Und dann das, was wir die Tage oft erlebt haben, die sogenannten Streusalze, Auftausalze zum Schmelzen von Eis, von Schnee, um die Fußwege, Gehwege und Straßen wieder frei zu bekommen. Und für alle die, die es manchmal im Kreislauf haben, gibt es noch das sogenannte Riechsalz. Das wird benutzt, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bekommen bei Schwindel- und Ohnmachtsanfällen. Also Salz gibt es auf die unterschiedlichste Art und Weise. Grundsätzlich kann man sagen, es macht wenig Sinn, teure Salze zu nehmen, zum Beispiel zum Würzen von Nudelwasser oder so. Da kann man das Einfache nehmen. Eben das grobkörnige Salz ist zum Beispiel ganz toll, wenn man Salate hat, Frühstückseier oder gute Fleischarten. Da ist es grobkörniger, da ist es intensiver im Geschmack und schmeckt dadurch einfach etwas besser. So empfehlen es zumindest die Feinschmecker. Salz, wichtiges Rohstoff, und Salz hat ganz verschiedene Funktionen. In der Antike war Salz ein wertvolles Gebrauchsgut. Und dieses bekannte und wertvolle Gewürz fand man natürlich in großer Menge an einem besonderen Meer, das Tote Meer. So viel Salz, da kann man ja sogar, kamen heute die Kinder Kinder nach Hause, da kann man drauf laufen. Laufen ist wahrscheinlich eher schwierig, aber man kann sich auf das Wasser legen und man geht nicht unter. Am Toten Meer kommt das vor. Und im Alten Testament wird das Salz dem Bereich Gottes zugeordnet. Was mit Salz bestreut wird, vergeht und verwest nicht. Es hatte also konservierende Eigenschaften. Das hat man auch Gott zugesprochen. So verbindet sich mit ihm die Vorstellung Leben erhaltener und bewahrender Kraft. Neugeborene Kinder wurden damals mit Salz abgerieben. Und Elisa machte ungesundes Wasser, das offenbar zu Fehlgeburten Anlass gab, durch Salz wieder gesund. Auch bei keinem Opfer durfte das Salz fehlen. Dabei soll nicht nur sichtbar gemacht werden, dass solches gesalzenes Opferleben vor Gott bewährt, sondern dass es auch mit Gott verbindet. Also hat auch Salz da eine ganz spannende Eigenschaft. Salz wurde natürlich auch gebraucht, um Speisen zu würzen. Und es wurde in der Medizin und Geburtshilfe benutzt. Und schlussendlich wurde aufgrund seines hohen Wertes es auch zur Bezahlung benutzt. Römische Soldaten erhielten eine Salzzuteilung zu ihrem Einkommen. Das war das Salarium, lateinisch. Daher das englische Wort Salary oder das Salär. Da kommt das her, mit dem Salz wurde gezahlt. Und weil Jesus gerne in seinen Reden Bilder aus dem alltäglichen Leben genommen hat, hat natürlich er auch das Thema Salz verwendet. Er sprach vom Salzsein. Und ein Text, der an Juden gerichtet wurde, aber der auch heute uns noch hinterfragt und ansprechen will. Aus Matthäus 5, Vers 13. Da heißt es: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Es ist ein herausfordernder Satz, aber es liegt auch in dem Satz ein Segen. Und ich finde es spannend, dass es heißt, zuallererst einmal, ihr seid Salz der Erde. Da steht nicht, ihr werdet Salz werden. Irgendwann seid ihr mal Salz. Oder wenn ihr dieses oder jenes tut, dann salzt ihr. Nein, hier ist tatsächlich die Rede, dass wir Salz sind. Und Jesus sagt das in der Bergpredigt den Menschen von Israel. Und Salz sein sollen die Menschen in Israel auf der Erde. Die Erde als Wirkungsbereich der Menschen. Die Erde, die wir uns untertan machen sollen. Die Erde, die bekanntlich auch getrennt ist von Gott. Dort sollen wir hineinwirken. Dürfen wir hineinwirken? Nein, wirken wir hinein. die Erde, in der wir leben. Ihr seid das Salz der Erde. Und dieser Satz erinnerte die Juden auch an einen Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Das war der sogenannte Salzbund. In 4. Mose 18, Vers 19, da heißt es, alle heiligen Opfergaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Oder in 2. Chronik, da heißt es, wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch den Salzbund. Also der Salzbund bringt zum Ausdruck, dass der Bund Gottes fest ist, dass dieser Bund konserviert, dass er dauerhaft ist. Und daher steht im Vorderen Orient ein ganz verbreiteter Gedanke, dass eben gemeinsam genossenes Salz eine feste Bindekraft hat. Und deshalb gibt es auch heute noch die Tradition, wenn jemand irgendwo neu einzieht, umgezogen ist und man den zuerst besucht, dass man Brot bringt und Salz. Das geht, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich auch darauf zurück, dass das Salz eine ganz besondere Wirkung hat. Und die Art und Weise, wie Jesus von dem Salz und in den nächsten Versen von dem Licht spricht, ist nicht in erster Linie eine Ermahnung, sondern eine Feststellung, habe ich schon erwähnt. Ihr seid Salz, allerdings, und jetzt kommt der Haken, nur dann, wenn ihr eure Salzkraft nicht verliert. Und dieser Vers ist an Israeliten gerichtet, die in Jesus nicht den Messias erkannten. Menschen, die nicht in einem Bund mit ihm standen und den neuen Bund, den Christus, nicht annahmen. Dieser Vers, der dann folgt, dort ist die Rede vom Licht, der ist interessanterweise an die Heiden gerichtet. Salz und Licht, das eine Salz, das wirkt innerlich und bewahrt und verändert. Das andere, das Licht, wirkt von außen und verändert so. Salz kann aus unreinen Dingen nichts Reines machen, aber es kann Reines bewahren. Das Licht dagegen wirkt in das Dunkel hinein. Es ist eine aktive Kraft, die die Dunkelheit vertreibt. Also Salz ist wichtig, aber es kann sich eben auch verändern. Jetzt gibt es vielleicht Chemiker unter uns, die sagen, oh, reines Salz, das verliert seine Salzkraft nie. Das ist richtig. Aber wir haben ja gehört, Steinsalz hat ein Ablaufdatum. Und hier ist auch die Rede vom Steinsalz. Denn diese Salzverbindung, da kann es sein, dass sich die Salzkristalle tatsächlich auch aus der mineralischen Verbindung rauswaschen. Und dann bleibt nur noch weißes Pulver übrig, was man dann auf die Straßen geworfen hat, um die Straßen irgendwie zu befestigen und noch eine Auflage zu geben. Da haben wir tatsächlich Salzkraft verloren. Und darauf vermutet man zumindest, bezieht sich Jesus, wenn er von Zertreten des Salzes spricht, nämlich das eben auf den Wegen, das, was dann durch die Menschen zertreten wird, für die Juden ja eigentlich Salz sein sollten. Was bedeutet dann aber der Satz, dass wir Salz sein sollen? Was für eine Tätigkeit, was für ein Charakterzug soll dahinter stehen? In Israel, in dem Bereich, in dem sich Gott in besonderer Weise offenbart hat, da war die Aufgabe der Jünger, den von Gott gegebenen Bund zu bewahren und den neuen Bund zu verkündigen. Auch da wieder die konservierenden Eigenschaften, aber auch das nach vorne blicken. Durch ihr Verhalten sollen sie dafür sorgen, dass dieser Bund nicht in Vergessenheit gerät, dieser Bund. Und unsere Aufgabe ist es manchmal eben auch, oder ist es auch, Erinnerer zu sein. Wir sollen doch Menschen daran erinnern, dass auch die ihre Wurzeln, die mit dem Glauben zu tun haben. Wir feiern, wir haben es gehört, 500 Jahre Reformation. Das sind unsere Wurzeln. Aber das wissen die Menschen nicht. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe für uns, Menschen zu achten und auf Menschen zu achten, die sich vielleicht manchmal sehr fromm geben. Die meinen, sie sind was besonders Gutes, aber eigentlich Jesus nicht kennen. Und so haben wir den Auftrag, in der Welt Gott groß zu machen, den Menschen von ihm zu berichten, den Menschen zu sagen, es gibt einen dafür und es gibt einen dagegen und beide Wege haben Konsequenzen. Der eine Weg führt in die ewige Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott und der andere Weg führt eben in die ewige Verdammnis. Ein weiterer Auftrag im Zusammenhang mit Salz ist auch, Da heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Auch das ein toller Vers für unser Miteinander, in der Gemeinde, in den Ehen, im Umgang mit den Kindern. Auch da ist es wichtig, dass wir unsere Worte würzen. Nicht würzen im Sinne von, ich würze dir jetzt noch eine rein oder sowas, oder ich mache das schlimmer, sondern eben, wir sollen bedächtig sein mit dem, was wir sagen. In unseren irdischen Umständen und Beziehungen sollen wir Salz sein. Und Paulus fordert uns auf, Salz zu sein. Und das bezieht sich nicht eben nur allein auf die Worte, sondern auf unser ganzes Leben. Wie wir schon sahen, ist das Salz hier ein Bild für die bewahrende Kraft Gottes, die uns in uns wirksam sein soll. Und eben dadurch sollen wir dann die Menschen erreichen mit christlichen, biblischen Werten in der Welt, auf dieser Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Aber was ist eben, wenn das Salz auch bei uns sich so nach und nach rauswäscht? Das Thema von heute heißt ja nicht nur Salz sein, sondern auch Salz bleiben. Was hindert uns am Salz sein? Wir haben vorhin, auch das fand ich so schön, das Lied gesungen, Leben aus der Quelle. Das ist nämlich der entscheidende und wichtige Punkt. Wenn wir Salz sein wollen, sollten wir und sollen wir an der Quelle leben. Dazu ein Beispiel eines Kamels. Ein Kamel in der Wüste ist ein Bild für Ausdauer. Sie ist im wahrsten Sinne eine Tankstelle für Wasser. Denn es kann bei einem Mal trinken in 10 Minuten 100 Liter trinken. Und in andere Quellen sagen sogar in 15 Minuten 200 Liter. Das Ganze reicht dann tatsächlich für 2 Wochen. Und das in einem Land, wo die Sonne mächtig scheint. Und trotzdem haben sie ja einen Pelz an. Oder so etwas Ähnliches. Also die haben das, ist schon eine ganz faszinierende Sache, wie ein Kamel Flüssigkeit speichern kann. Wir Menschen dagegen können das nicht. Wir können jetzt nicht eben hingehen und sagen, ich trinke mal 100 Liter oder 50 Liter und das reicht dann für eine Woche. Wir Menschen, wir müssen jeden Tag trinken. Wir müssen jeden Tag Wasser finden. Das Finden ist jetzt bei uns nicht das Problem. In manchen Ländern eben wie hier auf dem Bild schon. Aber das Gleiche gilt auch für unser geistliches Leben. Unsere Grundhaltung soll doch sein, jeden Tag an die Quelle zu gehen. Wie und in welcher Form, das bleibt jedem selber überlassen. Die einen singen, die anderen beten, die anderen machen Gebetsspaziergänge, andere sitzen zu Hause und studieren und lesen die Bibel ganz eifrig. Da gibt es die unterschiedlichsten Art und Weise, wie wir mit unserem Herrn in Beziehung treten. Da möchte ich auch gar nicht vorschreiben, wie ihr das machen sollt. Aber die Frage an dich, was und wo sind deine Wasserquellen? Wo haben wir in unserem Alltag diese empfangende Haltung, damit wir, wie dieser Mann oder die Kinder hier, dass wir täglich unser Wasser kriegen? Viele machen den Fehler, dass sie einmal oder mehrmals im Jahr Urlaub machen und dann meinen, sie müssen alles hineinlegen. Das Geistliche zum Beispiel eben auch. Aber das Verhalten, das erinnert mich dann eben wieder eher an das Kamel. Das Kamel, was einmal tankt und dann versucht es zu konservieren. Und das ist schwierig, das ist gefährlich, gerade in einer Zeit, wo es immer schneller wird, immer hektischer wird. In einer Zeit, wo man gefährdet ist. Und das ist wichtig, dass wir den Kontakt nach oben pflegen. Nicht, weil man es muss. Oder weil Gott eben irgendwo sein stille Zeit-Tagebuch hat, wer und wann und wie oft stille Zeit macht, sondern es ist wichtig, damit wir mit dem Tempo mithalten können, beziehungsweise andersrum, damit unsere Seele in unserem Alltag mithalten kann. Das Tempo des Wissens hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und die Entwicklung ist die, dass sich das Wissen in den nächsten 20 Jahren ebenso verdoppeln wird. Und auch unsere Mobilität verändert sich. Im Jahre 1910 lebten 90% der Menschen, der Deutschen, auf dem Land. Und ein Durchschnittsdeutscher hat im Leben ca. 1200 Leute getroffen oder Kontakt gehabt. Heute, wie sieht's heute aus? Heute haben wir diese Menge an Menschen unter Umständen an einem Tag. Vielleicht nicht jeden Tag, aber 1200 Menschen an einem Tag? Wie gehen wir damit um? Das macht doch was mit uns. Arbeiten wir dagegen oder wie gehen wir damit um? Die Not dieser Welt und auch die Not unseres geistlichen Lebens hat eben was mit Geschwindigkeit zu tun. Irgendwann kommt die Seele eben nicht mehr mit. Und die Folge ist der Zusammenbruch. Gefahr ist der Burnout. Maschinen, Flugzeuge, Computer, all diese Dinge, die kann man verbessern. Aber die Seele des Menschen können wir nicht schneller machen. Die Seele, die geht zu Fuß. Und aus diesem Grund brauchen wir Gefäße, um denen zu entgehen. Und wie können wir das verhindern, dass wir auch da wieder im wahrsten Sinne des Wortes nicht auslaugen? Um Salz zu sein, müssen wir an der Quelle leben, müssen wir und dürfen wir empfangen. Aber da hat jemand was dagegen, der Teufel. Und was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Wenn wir uns entscheiden, Salz zu sein, dann knallt uns der Teufel voll mit Aufgaben. Vielleicht auch schöne Aufgaben, verantwortungsvolle Aufgaben, geistliche Aufgaben. Man gibt das Maximum und am Ende schaffen wir trotzdem nur die Hälfte. Und da habe ich hier, hat der Ede schon entdeckt, ein Buch, Lieber Lachfalten als Tränensäcke von Arno Backhaus. Da sind hauptsächlich Witze drin. Im Karl-Heinz habe ich es schon ausgeliehen. Aber hat es auch eben manchmal ganz spannende Geschichten. Und da möchte ich uns daraus was vorlesen. Einfach zu beschäftigt. Satan hat eine weltweite Versammlung einberufen. In seiner Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht vom Bibellesen abhalten und davon die Wahrheit zu kennen. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, dass sie eine intime, persönliche Liebesbeziehung zu Jesus entwickelt. Wenn sie diese Beziehung zu Jesus gewinnen, ist unsere Macht über sie gebrochen. Also lasst sie in ihre Gemeinden gehen. Lasst ihnen ihren konservativen Lebensstil. Aber stehlt ihre Zeit, sodass sie nicht in diese tiefe Beziehung mit Jesus Christus kommen können. Das ist das, was ich, Satan, von euch will. Dass ihr tun sollt, mein Engel, lenkt sie einfach ab. Wie sollen wir das anstellen, fragten seine Dämonen. Haltet sie mit unwichtigen Nebensächlichkeiten des Lebens beschäftigt. Und erfindet unzählige Programme, um ihre Gedanken in Besitz zu nehmen, antwortete Satan. Verleitet sie zum Ausgeben, Verbrauchen, Verschwenden, zum Ausleihen, Borgen und wiederum Ausborgen. Überredet die Frauen, lange Stunden zu arbeiten, die Ehemänner lange Wochen und Stunden zu arbeiten, damit sie ihren leeren Lebensstil sich leisten können. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wenn dann ihre Familie sich bald in Bruchstücke aufteilt, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr vor dem Druck der Arbeit bieten. Pusht ihre Gedanken derart auf, dass sie die sanften, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verlockt sie dazu, das Radio oder den CD-Player immer einzuschalten. Wenn sie Auto fahren, dass sie die Fernseher, Videorekorder, CD-Player und PCs in ihren Häusern ständig im Betrieb haben. Und seht auch zu, dass in jedem Geschäft, Restaurant auf der ganzen Welt rund um die Uhr nicht biblische Musik läuft. Das wird ihre Gedanken durchdringen und ihre Einheit mit Christus zerstören. Füllt die Kaffeetische mit Magazinen und Zeitungen, hämmert ihnen 24 Stunden am Tag die neuesten Nachrichten ein, überschwemmt die Straßen mit Werbeschildern, überflutet ihre Briefkästen mit Junkmails, Katalogen, Werbefoldern und jede Art von Newslettern und Angeboten von Gratisprodukten, Diensten und falschen Hoffnungen. Füllt die Magazine und Titelseite mit schönen, schlanken Models, dass Männer und Frauen immer mehr glauben, dass äußere Schönheit wichtig ist und sie unzufrieden mit ihren Ehepartnern werden. Das wird die Familien sehr schnell spalten. Sogar in ihrer Erholung sollen sie nicht zur Ruhe kommen. Lasst sie von ihrem Urlaub erschöpft, beunruhigt, unvorbereitet für die kommende Woche zurückkehren. Lasst nicht zu, dass sie in die Natur hinausgehen, um Gottes Schöpfung zu bewundern. Schickt sie stattdessen in den Vergnügungspark, zu Sportveranstaltungen, Konzerten und ins Kino. Haltet sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Und wenn sie mit anderen Christen Gemeinschaft haben, verwickelt sie ihre Gespräche in Klatsch und Smalltalk, sodass sie mit schlechten Gewissen und unbeständigen Gefühlen weggehen. Macht nur weiter, lasst sie ruhig Evangelisation machen und Seelen gewinnen, aber verstopft ihr Leben mit so vielen guten Gründen, dass sie keine Zeit mehr haben, Kraft von Gott zu holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Stärke leben, ihre Gesundheit und Familien für die Sache opfern. Es wird funktionieren. Es war ein durchaus erfolgreiches Versammlungstreffen. Die Dämonen gingen eifrig an ihre Aufträge, Christen auf der ganzen Welt noch mehr zu beschäftigen und zu jagen, hier und dorthin gehen zu müssen. Und dann heißt es, PS, du kannst diese Informationen an jeden, den du kennst, weiterleiten, wenn du nicht zu beschäftigt bist. Ich habe es leider nicht als WhatsApp, dann könnte man das ja mal machen. Ich habe dieses gelesen und ich fand das sehr eindrücklich, weil ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit drin. Natürlich ist es eine erfundene Geschichte, aber der Teufel setzt tatsächlich dran, vieles dran, um uns eben davor abzuhalten. Und um denen entgegenzuwirken, soll uns dieses Bild eines römischen Brunnens helfen. Die erste Schale hier, das ist die Arbeit. Die zweite Schale ist die Beziehung. Und die dritte Schale ist die Stille. So sieht es oft bei uns aus. Die große Gefahr an diesem Aufbau ist aber, dass die Stille, die letzte Schale, irgendwann zu kurz kommt. Vielleicht auch deswegen, weil diese Arbeit, diese Schale mit der Zeit immer größer wird. Und irgendwann klappt es eben nicht mehr, dass das Wasser weiterfließt. Das ist die Gefahr, wenn wir eben die erste Schale, die Arbeit zu groß werden lassen und die Stille immer kleiner wird, immer kürzer wird, immer mehr in den Hintergrund drückt. Ja, und wir brauchen ein ABS, ein Anti-Blockiersystem, damit wir tatsächlich in unserem Alltag nicht blockieren. Wir brauchen eine Umkehr der drei Schalen. Erst die Stille, dann die Beziehung und dann eben die Arbeit. Zuerst die Stille, Raum der Gemeinschaft mit Gott, Zeit mit Gott. Und das ist das Wichtigste. Das darf und sollte unsere erste Schale sein. Daraus schöpfen wir Kraft für unser Leben, für unser Alltag. Und dann können wir als nächstes auch etwas in die Beziehung hineingeben, wenn das hier vorne stimmt. Und dann geht das natürlich auch weiter bis hinein in unsere Arbeit. Die dritte Schale ist immer noch die größte Schale. Das ist so. Wir haben einen Großteil mit unserem Leben auch mit der Arbeit zu tun. Aber wenn eben die dritte Schale die dritte ist und nicht die erste, ist sie eben tatsächlich ja nicht die wichtigste. Und ich lade uns ein, diesen Systemwechsel in unserem Leben zu vollziehen. Benutzt euer ABS, dreht es um in ein SBA, dafür habe ich leider keine tolle Beschreibung gefunden, aber egal, benutzt das ABS, dreht das um und versucht aus der Stille heraus zu leben. Denkt neu, nehmt die erste Schale nach vorne. Gott sehnt sich nach Abnehmern. Er sehnt sich nach ausgestreckten Händen, ansonsten laugen wir aus. Wir dürfen und sollen für unser geistliches Leben ja für Hygiene sorgen. Ausdauernd sein und nicht ausbrennen. Ein Dozent hat immer mal gesagt, auf Krishona, auch in unserem Studieren, ihr müsst nicht alles aufs Mal machen und schnell und schnell und schnell. Er hat gemeint, das Leben ist kein Sprint. Das Leben ist ein Dauerlauf. Und wir müssen und sollen mit unseren Kräften haushalten. Und wenn wir nicht schlapp machen wollen, dann brauchen wir Pausen. Dann müssen wir auch unser Leben vielleicht hin und wieder verlangsamen, damit wir wieder Luft bekommen. Dazu lädt uns Jesus ein, Salz zu sein und Salz zu bleiben. Bei ihm Ruhe zu finden, Kraft zu tanken und aus der Beziehung heraus alle anderen Bereiche unseres Lebens zu investieren und daraus zu leben. Und ihr Lieben, das klingt vielleicht leicht, das sieht vielleicht auch toll aus mit so einer Präsentation, aber ich glaube, das ist schwierig. Und da muss ich mich genauso immer wieder hinterfragen lassen. Das wird auch nicht so sein, dass jetzt ihr morgen vielleicht in den Alltag startet und das sofort alles könnt. Das ist ein Prozess. Und auch das ist bei mir auch ein Prozess. Und ich lade uns dazu ein, aber diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ja, Jesus, ich will Salz sein und Salz bleiben. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nützer, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Amen.